You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Maxim und Iskander. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Baba Yaga, ich weiß nicht, der Schrecken aus dem Walde wahrscheinlich auf Deutsch, aus dem Jahre 2020 von Sviatoslav Podgajewski und Life and Death of Colonel Blimp von Michael Powell und Emmerich Pressburger aus dem Jahre 1943.
Hi, hi, hi.
Ja, da hast du uns ganz schön was eingebrockt, Alter.
Also, es wird auf jeden Fall ein Verriss in der ersten Hälfte, glaube ich.
Das ganz stark davon aus. Dafür muss man auch zum anderen sagen, du hast uns und mir, dadurch, dass du Colonel Blimp ins Feld geführt hast, auch einen unfassbar schönen Film näher gebracht.
Also wieder aber gut gemacht, was ich da...
Ja, plus minus, du hast dich ausgeglichen. Yin und Yang sind wieder im Verhältnis, sagen wir so.
Okay, super. Die Dialektik ist auch hier zu sehen. Aber wir nehmen viel vorweg. Was trinkst du eigentlich?
Ich mache mir gerade auf den Windricher Geiersklei Kabinett Riesling von Steinmetz und Hermann, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt von den beiden. Mhm. Und wenn er nicht korkt, dann ist alles gut. Bis dahin, was gibt's bei dir?
Ich trinke grünen Tee. Ich bin auf so einem Gesundheitskick.
Du bist in Brooklyn, ne?
Ich bin in Brooklyn, ja. Ich habe Aussicht auf World Trade One und Manhattan. Schönste Aufnahmebedingungen.
Schon geimpft?
Ja, bin ich.
Ach was. Krass, Gratulation dazu.
Vielen Dank,
Hier ist das ja ein Ding der Unmöglichkeit geworden.
Ja, das ist so krass. Also, es steht wirklich nicht in Aussicht bei dir, oder wie sieht's aus?
Ich wäre irgendwie erhöhte Priorität dadurch, dass ich halt so allergisches Asthma besitze oder habe. Es gibt totales Chaos mit, wer kriegt jetzt welchen Impfstoff. Man blickt ja nicht mehr durch, weißt du? Mm. Und wenn nur wir das tun, wäre ja noch okay, aber wenn selbst die politischen EntscheidungsträgerInnen so eine Rotze veranstalten, dann kann man so langsam den Glauben an das Gute im Menschen verlieren, weißt du? Und naja. Das ist einfach nur noch ein großes Elend.
Naja. Ja, das ist auch merkwürdig, weil Deutschland zumindest anfangs, es war ein Vorzeigeland in der Bekämpfung der Pandemie.
Ja, vielleicht hat man sich darauf ausgeruht. Weißt du? Wenn man dann eine Taskforce aus Scheuer und Spahn macht, dann darf man sich auch nicht wundern irgendwo. Also es gibt so Kausalitäten und Korrelationen und das ist halt eine eindeutige Kausalität zwischen einem Bergab. Ne? Ja. Aber das ist nicht der Podcast eigentlich. Dafür gibt es Drosten und dafür gibt es Lage der Nation oder so ganz viele Podcasts, die sich darum bemühen. Mhm. Lass uns doch lieber auf das Filmische blicken. Auf das filmische Elend.
Ja, also Baba Yaga, das Schrecken aus dem dunklen Wald oder Kaschmar Tjomnova Lesa von Sviatoslav Podgajewski, letztes Jahr rausgekommen. Der Film handelt von einer Familie in einem Vorort von, sagen wir mal, einer Stadt. Wir wissen von der Produktion, dass das Moskau ist, aber das wird relativ offen gelassen im Film. Sie ziehen in dieses Vorort, diese Familie, und da ereignet sich, Kinder verschwinden aus den Familien in diesem Vorort. Sie werden von Baba Yaga in den Wald gelockt und entführt. Dabei ist noch ein kleiner Kniff, nämlich, dass Baba Yaga die Macht hat, dass sie die Eltern dazu bringt, dass sie die Kinder einfach vergessen. So als hätte es sie nie gegeben. Aus diesem Vergessen, aus dem Elend der Kinder zieht sie ihre Kraft. Sie versucht, in unsere Welt zu kommen. Sie ist in so einem Paralleluniversum. Der Sohn dieser Familie bekämpft Baba Yaga mit anderen Kindern aus diesem Gebiet.
In diesem Punkt hat mich das irrittierenderweise irgendwie an Tenet erinnert.
Dieses Kreuzen in eine andere Welt, wo die Bedingungen anders sind, aber auch nicht konsistent anders.
Ja, in dem Fall ist es ja genau wie bei Tenet, dass es einfach inkonsistent wirkt. Und als dann diese ganzen Kabel waren, das hat mich auch extrem an Matrix erinnert.
Alter, es waren so viele Zitate. Also, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber Driller Killer war dabei.
Ja.
Es war...
Shining.
Shining war mit dabei, Blue Velvet, als der Junge in seinem Kleiderschrank hockt, Matrix hast du schon erwähnt. Dieser Film gehört für mich zumindest zu einer Reihe von Filmen, die in den letzten, sagen wir, 20 Jahren rausgekommen sind. Primär amerikanische Produktionen. Ich weiß nicht, womit das wirklich anfängt, aber der erste Film, der mir so wirklich bewusst geworden ist, der zu dieser Gruppe gehört, ist Van Helsing. Mhm. Aber das sind Filme, die Märchen nehmen und für Erwachsene bzw. Teenager. Da ist es wirklich ein bisschen schwammig und darauf will ich nochmal zu sprechen kommen. Diese Märchen werden aufgearbeitet und dunkler, gruseliger, blutiger und auch glatter gemacht. Es gab auch eine Hänsel und Gretel Verfilmung aus den letzten 5 Jahren, glaube ich, der so in diese Richtung geht. Sowas wie Alice in Wonderland. Was ich mich frage dabei ist, und das ist nicht nur bei Baba Yaga der Fall, aber auch bei diesen Filmen, Hänsel und Gretel, Van Helsing, für wen die eigentlich gemacht sind. Dem Film fehlt irgendwo ein Publikum, beziehungsweise der Film weiß nicht, an wen er sich adressiert oder an wen er adressiert ist. Und das ist einer der großen und groben Fehler dieses Films und auch der Grund, wieso er so stark auf Klischee und Plattitüde zurückfallen muss, um eben eine einheitliche Stimmung zu finden, beziehungsweise daran zu scheitern.
Wo du gerade Van Helsing benannt hast, es gibt in Russland ein, sagen wir mal, Pendant, das ist die sogenannte Gogol-Reihe. Jetzt sind das schon 3 Filme. Mhm. Das sind so Detektiv-Märchen- Horrorgeschichten. Das ist auch wieder so ein Sammelsurium an unterschiedlichen Genres und in der du auch wieder so einen Neo-Goth-Trash-Look irgendwie drin hast, ne? Ja. Das, was du gerade gesagt hast, diese Orientierungslosigkeit, das hat mich auch beschäftigt, weil der Film ist zwar produziert worden von Central Partnership und Nonstop Production, sehr bekannte, sehr renommierte Produktionsfirmen in Russland. Nonstop Production unter anderem für fast alles, was Zwiagintsev jemals gedreht hat, verantwortlich. Witzigerweise spielen die Eltern von Yegor, spielen Alexander Rosin und Mariana Spivak, die beiden Eltern aus Nyelubov. Loveless, ja, die wir besprochen haben. Da dachte ich erstmal, ist das das abgedrehteste Sequel aller Zeiten? Weil der muss ja tot sein, um diese Yaga zu sehen. Und es geht über Loveless genau um ein totes Kind. Da dachte ich so, holy smoke. Aber ist nicht so. Wieder zurück zum Thema. Der Film hat also extreme eigentlich, so High-Production Premises, aber das Problem ist, der sieht nicht so aus. Der wirkt wie ein Studentenfilm meines Erachtens. Im ganzen Look, auch in dieser Verliebtheit in filmischen Referenzen, total nicht stimmig, als ob so Filmhochschul-Buddies, die sich cooler finden, als sie sind, einen Film gemacht haben, in so einer Fingerübung von Lass uns Baba Yaga ins 21. Jahrhundert holen. Und dann passiert eben auch sowas wie diese obskuren Momente, in denen auf einmal das Smartphone der Teufel oder die Baba Yaga ist. Also eine komplett fehlgeleitete Medien- oder Mediennutzungskritik, die ich überhaupt nicht verstanden habe, was die da zu suchen hat. Wie im Wahn meines Erachtens gefilmt, ohne irgendeine Art und Weise von Grip zu haben.
Als hätten sie sich einfach reingesteigert und niemand hätte die Bremse auch nur beachtet, beziehungsweise es ist nicht ins Bewusstsein gerückt, dass es eine Bremse geben kann. Das Setting hat mich extremst irritiert. Das ist in so einem, ja, dystopisch aussehenden Vorort von Moskau gedreht worden. Also so futuristisch à la Brave New World. Und das Setting ist nicht integriert in die Handlung und der Fakt, dass da keine Ortsnamen fallen, man hat kein Gefühl für die Räumlichkeit oder für diesen Ort und das wirkt alles wie aus der Welt gefallen.
Ja.
Also es erweckt sich auch kein Gefühl für das, was auf der Leinwand passiert. Zumindest bei mir nicht. Also es war mir einfach alles egal, was diesen Kindern passiert. Die einzigen Szenen, die wirklich funktioniert haben in dem Film, beziehungsweise wo überhaupt nur ein Hauch Leben überhaupt drin war, waren diese relativ harten Szenen von Kindermissbrauch, wo die Eltern ihre Kinder missbrauchen. Da hat der Film so kurzzeitig einen Flimmer des Lebens gezeigt, was ich auch interessant finde und man kann sich, also ich habe mich gefragt, vor allem auch, du hast ja Loveless schon erwähnt, die 2 Schauspieler spielen hier auch wieder Eltern, die eine Krise bestehen und wie es kommt, dass diese harten Beziehungen zwischen Kind und Eltern so präsent beziehungsweise so ein kulturelles Leben in diesem Moment haben. Also 2019, 2018, 2020. Ich weiß nicht, ob wir hier im Rahmen des Podcasts auf eine Antwort kommen. Ich finde es bloß interessant. Wie gesagt, das sind die einzigen Momente in diesem Film, die wirklich von irgendwas zeugen.
Ich finde genau dieser Punkt, diese Beziehung zwischen Kind und Eltern oder Erziehungsberechtigten, weil zum Beispiel sie ist ja nur die Stiefmutter von Igor. Ne?
Ja.
Eigentlich dieser Grundkonflikt, dass danach eben dieses Baby, was da verschwindet, ja nur seine Stiefschwester ist, um die er sich irgendwie kümmert. Und du hast es schon gesagt, dieses eigentlich Enträumlichte, diese enträumliche Location, finde ich eigentlich auch einen interessanten Ansatz, wenn du den aber benutzt, wenn du dann dieses uniformierte Neubaugebiet, was, ich habe noch niemals sowas gesehen, um Moskau herum oder in Moskau, so ein Neubaugebiet, aber vielleicht ist viel passiert in den letzten 2 Jahren, wo ich nicht mehr dort war. Diesen perfekten Rasen, das ist ja auch schon an sich so ein Horror, ne? So ein Horrorelement, diese uniformierten Wohnungen.
Ja, das sieht alles aus wie Silicon Valley oder so, wie man sich Silicon Valley in einem Horrorfilm vorstellt.
Ja, genau. Da ist ja ein Potenzial drin, da reinzugehen, diese Fassaden zu nehmen, das Innenleben von diesen Fassaden uns darzustellen und daraus einen Horror zu ziehen. Und wenn dann, das war für mich dann so ein Punkt gewesen, wenn innerhalb dieses Gebietes, dieser Siedlung dauernd Kinder verschwinden, was ja anscheinend passiert, weil es gibt dann so eine Figur eines Waldläufers, nennen wir ihn mal, der hat so ein Gefühl, dass er seine Tochter verloren hat. Und deswegen fotografiert er irgendwelche Kinder immer auf diesen Spielplätzen. Also ist ein mega Creep eigentlich, aber der fotografiert halt diese Kinder, um dann zu schauen, ob dann auf diesen Fotos, die er macht von den Kindern, die Kinder verschwinden. Dann weiß er, Baba Yaga hat wieder zugeschlagen. Und alleine dieser Punkt, das war wieder so verschenktes Potenzial, weil du das gar nicht richtig benutzt im Film. Weißt du, wenn das eine Erzählung wäre, du hast diese Siedlungen und da verschwinden wirklich Kinder und es geht irgendjemanden etwas an. Nur du kannst gar keinen Konflikt aufbauen, weil die Eltern wissen es ja nicht mehr. Und wie soll danach irgendein Horror-Element entstehen? Wer soll sich vor was fürchten? Auf der Seite der Leute, die in diesem Film spielen? Genauso wie wir. Kommen wir doch jetzt auch mal zu dem Art und Weise, wie hier Horror funktioniert. Irgendwann war es mir auch einfach leid, diesen typischen Schuss-Gegenschuss-Jumpscare zu erwarten.
Ja, ja, ja.
Ne? Das ist so eine Masche, die hier abgefeuert wird und die monotone wirklich Unterlegung mit Musik und mit Special Effects oder Sound Effects, meine ich, ist so ermüdend und zerrt so an den Nerven. Ich konnte irgendwann diesen Horror nicht mehr ernst nehmen.
Ja, der Jumpscare an sich ist einfach so, ja, flach mittlerweile. Das haben wir, ich glaube, nur kurz angeschnitten, als wir Quiet Place besprochen haben. Aber der Film war ja auch total, also irgendwas einfach falsch an ihm gewesen. Und hier natürlich umso mehr. Ich habe einfach das Gefühl, dass diese, ja, visuelle Grammatik des Horrorfilms zurzeit total ausgelutscht ist.
Ja, und wenn man dann noch so Farbkonzepte da reinpackt, ne, die überhaupt jenseits von Gut und Böse sind.
Alter.
Also dauernd sind irgendwelche Innenräume blau, grün, gelb und rot, ey, das ist, vor allem, man könnte ja sonst sagen, das steht für irgendeine Dimension, ne, nachdem sie da durch diesen Ofen geklettert sind in diese Parallelwelt. Nein, das ganze Ding läuft auch noch dann weiter, wenn eigentlich alles vorbei ist. So, und das ist komplett, das ist vielleicht das Hauptproblem an diesem Film, auch wenn rote Fäden eine wichtige Rolle in diesem Film spielen, der Film ist reine Willkür, filmgewordene Willkür eigentlich, pottenlangweilig, weil es gibt gar keine richtigen Figuren, wir haben da ein paar Kinderschauspieler, die Igor und Dasha spielen, die sind mir so egal und auch generell wieder nach dieser Konstellation der Kinder an sich ist, weil es gibt auch noch so einen Pseudo-Antagonist in der Kinderwelt, ne, mit so einem Butterfly-Boy. Nennen wir ihn mal. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wie die zueinander stehen, warum die auf einmal da wie die 5 Pfefferkörner oder so oder TKKG auf einmal da versuchen, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Ich habe das nicht verstanden. So, weißt du? Wenn wir einen Horrorfilm haben, wo der Schnitt relativ entscheidend ist, da sieht man ganz im Finale dann, ne, dass der Film komplett zerschnitten ist. Es gibt diese eine Szene, wo Igor mit dieser Driller-Killer-Szene da in der Nähe ist, ne? Danach wird er ja von Julia, das ist die Mutter, beschützt. Und auf einmal ist der mit den anderen zwei Kindern da irgendwie auf dem Spielplatz. Es gibt überhaupt keine Relation mehr von Ort und Zeit in diesem, von Raum und Zeit in diesem Film.
Ja.
Und das ist ganz schlecht in dem Film, der ja eben kein Mindfuck oder Brainfuck oder Mindgame-Film ist, ne, sondern ein richtig schlechter Horrorfilm einfach. Oder Pseudo-Horrorfilm.
Und ich will, also ich muss auch sagen, ich liebe, also Ich schaue eigentlich ganz gerne Trash. Schlecht gemachte Horrorfilme aus den 70ern, 80ern, teilweise auch aus den 90ern. Es ist einfach, es ist was dran. Oder es gibt Filme, in denen immer noch etwas zu sehen ist, die immer noch eine gewisse Schaulust erwecken und mit denen man Spaß haben kann. Die kann man anschmeißen mit seinen Freunden, Pizza essen, Bier trinken und sich über sie lustig machen. Aber ich habe Baba Yaga mit Colette geschaut. Wir saßen beide einfach tot gelangt. Also wir waren gelangweilt.
Genau diese Trash-Filme haben aber etwas, die sind sich darüber bewusst. Ne? Ja. Hier hast du einen 1-Million-Dollar-Film, der will Hochglanzkino sein, verkennt dabei komplett eigentlich die Intention, die er haben kann damit überhaupt. Und das witzigerweise, das Ding heißt Baba Yaga und wir haben noch nie bei Baba Yaga in diesem Film, in diesem Podcast geredet, weil die ist so unbedeutend. Diese so große mystische Figur, Märchenfigur, Satenfigur in Russland, die ja schon so oft auch medial oder literarisch oder filmisch aufgearbeitet wurde, die ist so unbedeutend hier. Es geht überhaupt nicht in irgendeiner Weise um diese Baba Yaga, sondern es geht, ist das eine große Werbung gewesen, damit Menschen mehr stricken? Ich habe keine Ahnung.
Die Prämisse von Baba Yaga ist auch geil. Die Frau hat ein Haus mit Hühnerbeinen. Das wird einfach rausgelassen hier. Das haben sie gestrichen. Den coolsten Teil dieser ganzen, also dieses Märchens, das ist einfach weggelassen worden.
Eine Baba Yaga hätte eine Möglichkeit gehabt, hier aufgearbeitet zu werden. Nur diese Frau, die Haushälterin, ist nicht die Baba Yaga. Das ist die Navias, das ist die Botin für die Baba Yaga, ne? Sie hat ja solche Vögel, die, die ihr dann diese Kinder bringen. Woher wissen wir das nochmal, wie dieser Film die Baba Yaga sieht? Weil es einen Prolog gibt in diesem Film, in der diese ganze Geschichte mythologisch eingeordnet wird, so dass es den Filmemacher hier in den Kram passt. Klar, das Ding heißt Baba Yaga. Jeder in Russland kann sich was darunter vorstellen. Selbst jeder hier in Deutschland kann sich eine Baba Yaga was darunter vorstellen. Gerade wenn er aus Ostdeutschland kommt, weil ja die russischen Märchen hier ganz, ganz groß waren. Ne? Aber wenn du den kompletten Plot ausleuchtest und irgendwie alles zeigst und eigentlich es geht um gar nichts, frage ich mich, wo ich mich erschrecken soll oder woran ich mich erschrecken soll. Und du hast es schon richtig gesagt, der Jumpscare kann es eigentlich heutzutage nicht mehr sein. Sondern es muss ja irgendwas sein, was in mir passiert. Ein Jumpscare in meinem eigenen Mind. Und das ist in diesem Film überhaupt nicht möglich.
Ja.
Ja, ich glaube, alles ist gesagt, oder?
Ja, ich denke auch. kommen wir zu den schöneren Dingen im Leben. The Life and Death of Colonel Blimp. Magst du die Zusammenfassung kurz machen?
Ja, sehr gerne. Das ist ein Film von Michael Powell und Emmerich Pressburger aus dem Jahre 1943. Und er beschäftigt sich mit, nicht mit Colonel Blimp, witzigerweise, sondern mit dem Major General Clive Wincandy, gespielt von Roger Lively. Geht vom Jahre 1902 bis 1942 und wir sind Zeugen von, ja, drei Kriegen, in denen sich der Colonel befindet und in drei amorösen Situationen, die mit diesen Kriegen auch irgendwie zusammenhängen. Das war's. Würde ich jetzt so sagen. Oder
ja. Im Zentrum steht auch die Freundschaft zwischen Candy und
absolut.
Dem deutschen Offizier Theo Kretschmar Schuldorf, gespielt von Anton Wohlbrück eigentlich im Deutschen, aber umbenannt auf Wohlbrück, als er vor den Nazis geflohen ist. Einer meiner Lieblingsschauspieler. Einfach nur nebenbei. Die zwei lernen sich in Berlin kennen, 1902, sind in einem Duell verwickelt und werden dann durch dieses Duell zu engen Freunden.
Auf Wohlbrück fallen auch, finde ich, die zwei wichtigsten Monologe des Films.
Ja, auf jeden Fall.
Die eindrücklichsten Monologe. Passt eigentlich, ich habe den Film auch mit meiner Freundin zusammengeschaut und wir sind gerade in so einem totalen alten Kino-Vibe drin. Gucken auch gerade ganz viele Tracy Hepburn-Filme und was in diesem Film auch durchkommt, ist die komplette Nicht-Existenz von Musik in solchen wichtigen Momenten. Und das hast du in diesen beiden Monologen auch, dass der eine große Monolog ist eben dann im dritten Akt, könnte man so sagen. Da erzählt er eben über seine Vergangenheit und warum das Exil gewählt hat, als ja davor ein hochdekorierter deutscher General, ne, auch gesagt.
Ja.
Und das ist so, das geht so ins Mark und da, es passiert eigentlich so wenig, aber es passiert irgendwie alles, in dem wie auch Wohlbrück spielt, in dem wie er auch diese lange Kamerafahrt, die auf ihn ja zugeht, aushält. Das ist einfach, zeigt uns so eine Quintessenz von gutem erzählerischem Kino. Ja. Das, was auch wirklich dann so ein Epos ausmacht, eben nicht immer unbedingt die Größe und die Opulenz, was dieser Film auch ohne Zweifel bietet. Fangen wir mal mit dem Technicolor zum Beispiel an, ne? Ja. Was ja wirklich herausragend aufgearbeitet ist von hier 2011, ne? Unter anderem mit Mithilfe von Martin Scorsese. Ja. Große Opulente mit eben diesen vermeintlich kleinen Eigenschaften, die es dann zu was ganz, ganz Großem machen können.
Ja, ich finde es auch sehr gut, dass du jetzt Epos als Stichwort erwähnt hast, weil das ist ein Epos, aber auf eine sehr eigenartige und ich will schon melodramatische Art und Weise sagen, ja. Weil wir nämlich die großen, also in Anführungsstrichen die großen Momente im Film gar nicht sehen. Wir sehen keine Schlachten, das Duell wird nicht gezeigt. Das ist auch nebenbei, wie ich auf den Film komme. Ich habe ein Special mit Scorsese gesehen, wo er über eine Szene in Raging Bull spricht, wo er beziehungsweise die gleiche Kamerafahrt verwendet, um den Boxkampf nicht zu zeigen. Hier von Paul und Pressburger das Original, um eben das Duell an sich nicht zu zeigen, gibt es eine wunderschöne Kamerafahrt, wo die Kamera nach oben durch die Decke geht und dass die Kirche, wo sie sich bekämpfen, beziehungsweise das Haus, wo sie sich bekämpfen, von draußen im Schnee gefilmt wird. Und das ist so gut gemacht und das ist mit solcher Gewissheit gemacht. Bei mir löst das Gänsehaut aus und es zeugt einfach von einem cineastischen Feingefühl, das man nur huldigen kann.
Ich will sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dass diese Szene, dass diese Kamerafahrt nach oben, 10 Minuten vorher komplett vorbereitet wird, indem es eigentlich nur um eins geht, um dieses Duell. Indem sich die Sekundanten treffen von beiden Seiten in so einem Standesdünkel, die Briten so ein bisschen, mit einer gerümpften Nase, ne, die deutschen Burschenschaftsboys da, extrem eben pflichtbewusst, so sehr preußisch, ne, sehr direkt, sehr klar, sehr, sehr straight. Mhm. Und über nichts anderes reden, außer welche Waffen sollen genommen werden, ne, welcher Abstand,
das ganze Ritual
gemacht werden. Genau. Dieser Fetisch eben, dieser Gewalt wird total aufgebaut eigentlich. Dann wird der exekutive Moment uns entzogen. Und das ist aber so gut, das erzeugt so viel Spannung dann. Gibt es ja diese Kamerafahrt, die geht nicht nach oben, die geht ja auch wieder nach unten. Sehen wir ja dann eine Kutsche, in der eben ein guter Freund von Win Candy und seine Edith, nennen wir sie in dem Falle noch, Deborah Carr spielt die drei Frauenrollen auch
in diesem Film. Das ist so krass. Eine Frau spielt drei Rollen in diesem Film und spielt sie alle unglaublich gut.
Es ist fast ein Kammerspiel, weil nur drei Schauspieler eigentlich eine richtige Rolle spielen in diesem Film. Und das ist das Schöne dahinter. Du hast das nochmal gesagt. Es werden diese kriegerischen Momente, das, was ja eigentlich sonst immer laut und bombenmäßig unterwegs ist, wird komplett weggenommen. Es ist in dem Sinne ein sehr persönlicher Film, also auch ein sehr subjektiver Film, weil wir ja eigentlich komplett innerhalb dieser auch Perspektive von Win Candy ja verhaftet sind, ne? Und ganz bis zum Ende. Und eigentlich ist es alles so ein Nachhall auf sein Leben, was auch genauso ist. Mhm. Um dann bei einer Militärparade ganz am Ende zu erkennen, worum es ihm eigentlich wirklich immer ging. Genau diese subjektive Fallhöhe, an denen wir teilhaben, das sinkt so tief rein, finde ich, und hat uns wirklich, es hat uns beide für Tage beschäftigt.
Ja, es ist auch ein unglaublich elegischer Film, weil es auch um den Untergang einer gewissen Weltansicht geht und es geht auch um den Untergang einer Welt, die so nicht mehr existiert, aber die Überlebenden sind noch mit uns im Film und müssen auch mit der neuen Realität zurechtkommen. Da gibt es Montagesequenzen, die sind einfach atemberaubend. Ich will nur zwei erwähnen. Zum einen wird der Tod von Candys Frau damit gezeigt, dass ein Fotoalbum, dass da leere Seiten sind. Und das ist so rührend gemacht und so, direkt. Das Springen eines Funkens von diesem Film zum Zuschauer. Und eine zweite Montagesequenz, in der das leichte Leben des Clive Candys gezeigt wird, bis zum Ersten Weltkrieg. Sein Leben in einem sehr geordneten Bahn gelebt wird, dass er überall auf der Welt in den verschiedenen Kolonialgebieten Englands unterwegs ist. Das wird mit den Köpfen von erbeuteten Tieren gezeigt, die an seiner Wand in England hängen. Mit jeder Trophäe, die auf dieser Wand erscheint, wird das mit einem Schuss begleitet. Man hört einen Schuss. Und das geht dann über mit 1914 ins Rattern von einem Maschinengewehr. Wieder sofort klar, was passiert und was das für die Figuren auch bedeutet. So gut gelöst und so clever auch. Und du merkst ja, ich bin begeistert.
Genau diese Montagengeschichten, die wurden gemacht von Jack Cardiff. Ein sehr, sehr hochdekorierter und ein sehr, sehr, ja, renommierter Kameramann auch, der durch diesen Film auch gepusht wurde, ne? Mhm. Weil Michael Powell war das, der eben ihn halt da herangenommen hat und gesagt hat, das sind deine Sequenzen, die musst du gestalten. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, genau, diese Trophäenwand in diesem Raffer der Zeit ist eine komplett neuartige Syntax. Das ist ein super modernes Stilmittel, finde ich, für 43. Das könntest du heute genauso machen. Und es funktioniert einfach und es ist in dem Sinne ja universal verständlich mit einem cleveren Kniff. Fand ich auch sehr, das war so ein Wow-Moment in diesem Film, wovon es relativ viele gibt. Der Film nimmt einen auch mit, du hast davor Elegie genannt. Man braucht so eine, sag ich mal, so eine halbe Stunde, um mit diesem Film warm zu werden, um sich auf das Tempo einzulassen, was dieser Film anschlägt. Der Film dauert auch 2 Stunden und 50 Minuten.
Ja.
Irgendwie sowas, ne?
Ist ein langer.
Ja. Der Film geht so schnell vorbei dann irgendwie, sobald man sich sobald man mitgenommen wird eben auf diese Temperatur, auf dieses Tempo dieses Films. Ein sehr kurzweiliger Film, obwohl er ja 40 Jahre erzählt, aber und dem auch sehr viel geredet wird.
Ja.
Es wird halt das Richtige gesagt dadurch und das ist wirklich, ja, ganz, ganz großes Kino wirklich. Und auch eine von diesen Perlen, die auch lange in Vergessenheit geraten sind, ne? Wir haben es ja hier auch mit einem Film zu tun, den man so als Propagandafilm titulieren könnte oder der so angesehen war. Und ich glaube generell, wenn man es schafft, Winston Churchill in den Kriegsjahren ans Bein zu pinkeln, dann hat man auch irgendwie was richtig gemacht. Weiß ich nicht.
Ja, das ist ja auch das Überraschende für einen Film, der ja 43 rausgekommen ist, dass er so eine ambige Haltung gegenüber dem Krieg einnimmt und darauf besteht. Weil man auch sehr schnell merkt, dass Blimp, obwohl er eine liebenswerte Figur ist, total in der Illusion schwebt. Es gibt einen wirklich erschreckenden Moment, wo er einen deutschen Soldaten während des Ersten Weltkrieges verhört. Dem Zuschauer wird sehr schnell klar, dass er auf ausgediente Werte besteht, dass er immer sagt, ja, we want clean fighting, wir wollen ein sauberes Kämpfen hier. Dem Zuschauer wird klar, sobald er den Rücken gewandt hat, werden die britischen Soldaten diesen deutschen Soldaten foltern. Dieses Bewusstsein beziehungsweise ja diese Ambivalenz gegenüber auch dem englischen Kriegsbestreben finde ich ja eine Leistung in einem Film, der ja in den Kriegsjahren und auch teilweise mit Geldern zur Unterstützung des Kriegsefforts gemacht worden ist.
Ja, du hast diese Ambiguität gesagt, das ist auch wirklich dieses eigentlich auch bewusstbar machen von eben den Schwächen oder von wunden Stellen innerhalb der eigenen nationalen oder militärischen Haltung, ne? Und das eben genau in der Zeit, in der ein aktiver Vernichtungskampf gewesen ist. Und diese Ambiguität ist jetzt nicht nur gegen die britische Seite, sondern auch wie generell Deutsche dargestellt werden in diesem Film, ne? Sondern da ist er auch differenzierter, als man das vielleicht erwarten würde, ne? Mhm. Und dass eben dieses Gentlemanship auch auf der deutschen Seite, und da ist nun mal Wohlbrück einfach das Gesicht dafür. Aber er ist im Gegensatz zu Win Candy jemand, der bereits über diesen Fluss gegangen ist, der schon weiß, was das für Schrecken und was möglich ist eigentlich. Und der ja aus den gleichen Gründen auch geflüchtet ist. Das heißt, er ist schon so ein weiser Dreh- und Angelpunkt. Er ist ein weises alter Ego eigentlich von ihm, also ja. Theo, dass er ja diese Monumente eben auch innerhalb dieses Filmes für sich in Verantwortung nimmt, ne?
Ja. Und wir haben ja das Schauspiel von Deborah Kerr erwähnt. Grundsätzlich, also alle drei spielen so gut und mit so einer Sicherheit. Man muss auch sagen, natürlich ist das ein Film seines Moments. Ne? Keiner Schauspieler hat heute so wie diese Figuren zu der Zeit geschauspielert haben und das ist auch gut so. Ja. Als Dokument seiner Zeit ist das wirklich ein hervorragendes Exempel für eben eine gewisse Art des Schauspiels.
Ja. Das ist vielleicht auch immer eine Leistung, die wir als RezipientInnen bringen müssen, eben Filme auch nach ihrer Zeit zu bewerten. Und dann ist es immer wieder überraschend, wie modern in vielen Punkten diese Filme sind. Aber gerade beim Schauspiel gab es einfach eine andere Haltung. Obwohl, wie gesagt, wir gucken jetzt hier seit 2 Wochen fast nur alte Filme und haben uns noch nicht satt gesehen an diesem Schauspiel der vergangenen Jahrzehnte. Wenn wir nochmal kurz auf dieser produktiven Seite sind, was ja diesen Film auch so besonders macht, ist eben, dass er ja sehr international ist, ne? Also du hast einen Cast, aber auch eben von der Crew, die ist sehr international durchzogen, natürlich auch deshalb, weil viele der kreativ Schaffenden ja auch geflüchtet sind aus Deutschland. Ja. Und du hast echte Deutsche zum Teil da drin. Du hast auch extrem viele Leute, die gar keine Deutschen sind. Das hat mich ein bisschen an unseren sonstigen Diskurs erinnert, den wir auch letztens bei News of the World hatten.
Naja.
Aber genau diese Immigrierten aus diesem kriegszerrütteten Festland Europas, die sich dann irgendwie innerhalb dieses britischen Filmapparates wiedergefunden haben und dann eine Erzählung zwischen Deutschland, Großbritannien über 40 Jahre erstreckt, das hat doch so eine extra Dimension, finde ich, drin. Und deswegen muss man dem auch Rechnung tragen, dass es eben nicht wie heute, wenn du deutsche Schauspieler als Aussiedler haben willst im mittleren Westen der USA, machst du einfach einen Charterflug rüber und holst dir ein paar Leute mit dem Casting. Das ging da früher nicht. So. Mhm. Und gerade in dem Moment, was ja auch im Film selber thematisiert wird, weil zum Beispiel Wohlbrück muss sich vor der Polizei einmal rechtfertigen, warum er jetzt überhaupt emigriert ist, ne?
Ja.
Und da wird ihm ja vorgeworfen, dass er ja vielleicht auch ein Agent sein könnte. Also genau diese Verstrickungen zwischen eben einer fiktiven Filmwelt und einer realen Welt, in dem dieser Film spielt, das ist hier wirklich wieder sehr eindrücklich und zum Teil auch sehr beklemmend uns ins Auge gerufen.
Ja, ich will auch ganz kurz Werbung machen für die anderen Paul und Pressburger Filme. Die zwei anderen, die mit Technicolor gefilmt worden sind, die ich kenne, sind The Red Shoes und Black Narcissus. Beides geile Filme. Und Michael Powell natürlich auch als Regisseur von Peeping Tom hervorzuheben. Das sind alles lohnenswerte Filme aus dem Mitte des Jahrhunderts. Und kann ich nur empfehlen und euch beiden auch nur empfehlen, falls ihr etwas sucht.
Ja, wir werden das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Du hast nochmal das Technicolor nochmal gesagt. Wenn man sich anschaut, auch nochmal, was 2011 dafür eine Kraft und Energie reingesteckt wurde, um das Ding wieder vollständig erstrahlen zu lassen, ne?
Na, ich meine, ja, der Film ist aus der Vergessenheit gerettet worden.
Ich habe ja gesagt, den gibt es bei YouTube. Da ist auch diese richtige Version. Der Film wurde ja auch relativ häufig zerschnitten und gekürzt. Da ist die lange Version. Diese 480p werden dem Film nicht ganz gerecht, muss man sagen. Da braucht man ein bisschen mehr Auflösung eigentlich.
Na, es lohnt sich auf jeden Fall der Besuch in der Bibliothek oder eben auch, wie viel auch immer das kostet, um den Film entweder zu leihen oder zu kaufen. Das ist es wert. Deswegen, also ich habe es über den Criterion Channel, das ist die Streaming-Plattform, aber vermutlich nur in Amerika verfügbar.
Das ist ja das Problem, was wir ja gerade haben, ne?
Ja.
Deswegen kommt es auch dazu, dass wir immer wieder händeringend nach Filmen gucken, die ich ja vor allem gucken kann. Weil du hast ja schon alles gesehen, was jetzt neu im Kino war. Bei euch gibt's ja eine Kinoindustrie. Bei uns ist die irgendwie in Schockstarre, nennen wir es mal. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber deswegen kommen wir zu welchen Filmen?
Wir schauen Guess Who's Coming to Dinner von 1967, gedreht von Stanley Kramer. Und wir schauen Soul von 2020, gedreht von Pete Docter.
Der eine Film ist einer aus diesem Universum, in dem wir uns gerade befinden, mit Spencer Tracy und Catherine Hepburn.
Mhm.
Und ja, der andere war halt, weil Disney Plus haben wir hier wenigstens. Und das ist der neueste Pixar-Film von denen.
Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Bis in 2 Wochen.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl. Standing in front of a boy, asking him to love her.